onda.
Onda.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Demostrado ser no solo peligroso por la dominación, explotación, violencia estructural, sino porque también porque mata a la madre tierra y nos lleva al suicidio planetario.
Herzlich willkommen zum 202. Onda Info mit diesen Eindrücken vom gerade eben zu Ende gegangenen Weltsozialforum in Belém do Pará, Brasilien. Leider sind wir nicht mehr in Brasilien vor Ort, aber dieses Onda Info hält eine Rückschau auf das vergangene Weltsozialforum, das vom 27. Januar bis zum 2. Februar in Brasilien stattgefunden hat. Und wir bringen euch auch noch einmal die Amazonasregion nahe. Wir von Radio Onda und Radio Matraca waren für euch auf dem Weltsozialforum dabei und haben jeden Tag live von dort berichtet. Alle Beiträge, die in dieser Zeit entstanden sind, findet ihr unter www.npla.de/onda oder www.npla.de/matraca. Meine Mitstreiter, die mit mir zusammen vom Weltsozialforum berichtet haben, sind leider nicht mehr bei mir, sondern gerade oben hoch in den Lüften auf dem Rückweg nach Berlin oder schon wieder in Mexiko oder immer noch in Rio de Janeiro. Aber das macht nichts. Die Technik hat es möglich gemacht, dass wir auch dieses Onda-Info noch als Kollektiv produziert haben. Wir hoffen, es gefällt euch. Das diesjährige Weltsozialforum, das Treffen der sozialen Bewegungen aus aller Welt, im Amazonas stattfinden zu lassen, war eine bewusst politische Entscheidung. Im Zeichen der Klimawandeldiskussion wollte man das Augenmerk auf die Konflikte und Probleme in der Amazonasregion, der grünen Lunge der Erde, richten. Und so kam das Weltsozialforum in die Amazonasstadt Belém, die an einem der rund 1000 Seitenarme des Amazonasstromes liegt. Für einen Seitenarm ist der Fluss Waima, der an Belém träge und braun vorbeizieht, immer noch eindrucksvoll groß. Hier im Norden Brasiliens, im Bundesstaat Pará, ist das Land eher dünn besiedelt. Flächenmäßig der zweitgrößte Bundesstaat Brasiliens, zählt Pará gerade einmal 5 Millionen Einwohner. Doch der Bundesstaat hat es in sich. Es ist derjenige, der derzeit die meisten Todesfälle, Gewaltakte gegen soziale Aktivistinnen und Landkonflikte in Brasilien vorweist. Auch viele der indigenen Gruppen, die in Pará und darüber hinaus in der Amazonasregion leben, können davon ein Lied singen. Indigenas waren auf dem Weltsozialforum so präsent wie nie zuvor. Gedao, den wir auf dem Weltsozialforum getroffen haben, ist einer von ihnen.
Drei lange Tage Bootsfahrt hat Gedao auf sich genommen, um am Weltsozialforum teilzunehmen. Aus dem Regenwald mitten hinein in die Großstadt Belém. Amazonas-Indianer würde man Gedao in Deutschland wohl nennen. Er selbst stellt sich uns als Sprecher der Arapiu, einer im östlichen Amazonas beheimateten ethnischen Gruppe, vor, als wir ihn auf einer Veranstaltung des Weltsozialforums treffen. Doch bevor er weiterreden kann, unterbricht ihn das Klingeln seines Handys. Hobbyfotografen kommen angelaufen, um das Bild festzuhalten. Ein junger Indigena mit Lendenschurz, Federkrone und einem Mobiltelefon. Gedao lächelt, amüsiert über das große Interesse der Fotografen.
Esses equipamentos de nossas aldeias, a maioria dos parentes tem celular.
Klar nutzen auch wir neue Technologien. Viele im Dorf haben Handys, in anderen Orten gibt es öffentliche Telefone. Trotzdem bleibt Kommunikation für uns ein Problem. Mancherorts gibt es Internet, in anderen Orten nicht, je nachdem, wie weit man von den großen Städten weglebt. Für mich als Mitarbeiter einer regionalen Indigena-Organisation ist es aber ganz normal, das Handy zu benutzen.
na cidade, na aldeia, e a gente usa celular para comunicação, para passar recado para os parentes.
Jedaus Arbeit besteht vor allem darin, sich mit den Sprechern der anderen gut 100 indigenen Gruppen im Amazonas zu organisieren, um gemeinsam für bessere Lebensbedingungen in ihren Gemeinden zu kämpfen. Was denn das dringlichste Problem sei, wollen wir wissen.
Die Gesundheitsversorgung ist ein echtes Problem. Es gibt nur eine prekäre Grundversorgung. Um einen Arzt zu konsultieren, müssen wir in die Städte fahren. Das sind oft lange Strecken mit dem Boot. Deshalb nutzen wir im Alltag eher traditionelle Medizin, das, was die Natur bietet, um Kranke zu heilen.
Junge Indigenas zum Medizinstudium zu schicken und andere im Dorf in die traditionelle Heilkunde einzuführen. Das sei der Schlüssel für eine umfassende Gesundheitspolitik im Amazonas. Und zum Glück seien die Jugendlichen heute wieder viel interessierter, den Schamanen bei der Pflanzensuche über die Schulter zu schauen, als noch vor ein paar Jahren, meint Jedau.
Antes a juventude ela não queria saber da cultura, né? Ela queria saber de conhecer coisas novas, coisas de fora da cidade.
Früher wollten die Jungen gar nichts von unserer Lebensweise wissen, aber inzwischen messen sie unserer Kultur wieder mehr Bedeutung bei. Die Jugendlichen treten offen dafür ein, unser Wissen und unsere Rechte zu verteidigen. Es gibt eine neue Sichtweise, denn selbst wenn man in die Stadt geht, um dort zu leben, muss man noch lange nicht aufhören, Indigena zu sein.
Eu posso estar na cidade, eu posso viver na cidade, mas sem deixar de ser indígena, sem deixar de ser o que eu sou.
Auch Jedau ist oft in den Städten unterwegs. Dort handelt Waren, die und andere Dorfbewohner produzieren.
A gente trabalha com a produção de artesanato.
Wir stellen Kunsthandwerk her, vor allem Töpferwaren und Schmuck. Die Nahrungsmittel für die Gemeinde bauen wir selbst an. Doch durch die Verkäufe des Kunsthandwerks haben wir Geld, um technische Geräte und Kleidung zu kaufen.
Maniokmehl, Reis und Bohnen verkauft die Dorfgemeinschaft dagegen nicht. Der Anbau deckt gerade den Eigenbedarf. Man habe nicht genug Land, um daraus ein Geschäft zu machen, ohne dem Wald zu schaden. Abgeholzt wird in der Region trotzdem. Auch davon will Jedau den Leuten auf dem Weltsozialforum berichten.
Der Bau großer Wasserkraftwerke und Staudämme ist ein Problem für uns, aber auch der Anbau von Soja und massive Viehhaltung zerstören den Wald. Oft sind es auch multinationale Unternehmen, die da beteiligt sind. Das betrifft unsere Region stark. Es gibt Vertreibung. Leute besetzen Land, das uns Indigenas gehört.
Die Regierung betreibe in diesem Zusammenhang eine doppelzüngige Politik. Auf der einen Seite geschehe eine Aufwertung der indigenen Kultur, auf der anderen Seite trage der Staat auch zur Zerstörung der Lebensbedingungen im Regenwald bei. Jedaus Urteil über die Regierung von Präsident Lula da Silva ist unentschieden.
Eles têm feito bom trabalho, só que não tem sido suficiente.
Ja, die haben teilweise schon ganz gute Arbeit gemacht, aber es ist nicht genug. Sie verschaffen multinationalen Unternehmen und den großen Produzenten hier in der Region Vorteile. Sie leihen den großen Unternehmen Geld für Materialkäufe. Sojaproduzenten bekommen günstige Kredite. Und das ist nicht gut. Wir fordern, dass die Regierung unsere Belange wahrnimmt und uns ein würdiges Leben garantiert.
Der Regierung muss wirklich investieren, de fato, nos povos indígenas.
Ob das Weltsozialforum helfen wird, die Forderungen der Amazonasbewohner einzulösen? Jedau bleibt skeptisch, hofft jedenfalls, dass seine Stimme hier mehr ausgelöst hat als ein bisschen Applaus und Anfragen für gemeinsame Erinnerungsfotos.
Todo mundo discute, todo mundo fala que temos que preservar, mas ninguém faz nada. E aí nós, os povos indígenas, estamos dizendo, nós estamos fazendo a nossa parte.
Wir haben hier auf dem Forum viele Reden gehört, die wenig ändern werden. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir hier sind, um anzuklagen und klarzustellen, dass wir unsere Erde verteidigen werden. Unser Kampf gilt dem Wald und unseren Gemeinden, die wir auf eine gerechte Art und Weise entwickeln wollen. Wir wollen keine Gesellschaft, wo einige wenige reich werden und die anderen arm bleiben.
Precisa de paz e amor para sobreviver.
Stimmen wie die von Jedao konnte man auf dem Weltsozialforum viele vernehmen. Nicht nur am Panamazonischen Tag, der am 28. Januar des Weltsozialforums abgehalten wurde, und nicht nur aus der Region Südamerika. Was jedoch Kleinbauern, Indigenas, Landlose, traditionelle Kautschuksammlerinnen oder überhaupt einen Teil der Bewohnerinnen Südamerikas noch umtreibt oder umtreiben sollte, davon konnte man sich auf gleich mehreren Veranstaltungen einen Eindruck verschaffen. Auf ihnen ging es um die Initiative für die regionale Infrastrukturintegration in Südamerika, kurz IRSA. Viele sehen IRSA als Bedrohung für die Umwelt und für das Land, auf dem man lebt.
IRSA hat die Gemüter von indigenen Gruppen, Kleinbauern und Organisationen und Initiativen aus Nordamerika und Europa erhitzt. So sitzt man auf dem Weltsozialforum zusammen und überlegt, wie gegen das riesige Infrastrukturvorhaben vorgegangen werden kann. Wohlgemerkt, es handelt sich nicht um ein Projekt, das allein rechte oder konservative Regierungen der Region aus dem Hut gezaubert haben. Nein, auch die Linksregierungen des Kontinents, zum Beispiel in Brasilien, Ecuador oder Venezuela, setzen auf IRSA. In ihren Augen soll das Vorhaben der regionalen Integration und wirtschaftlichen Entwicklung Südamerikas dienen. Roberto Espinosa von der Andinenkoordination der indigenen Organisationen, kurz COAI, erklärt auf dem Weltsozialforum, was IRSA in seinen Augen bedeutet.
El tema del IRSA es muy grave para los pueblos y los países de Sudamérica.
IRSA ist für die Völker Südamerikas eine Bedrohung. Wir haben es dabei mit mehr als 500 Megaprojekten zu tun. Es geht um Investitionen in Höhe von 62 Milliarden US-Dollar. Das Projekt wird in seinen Achsen den gesamten Kontinent durchziehen, vom Atlantik bis zum Pazifik. Es geht um Straßenbauprojekte, Wasserkraftwerke, Staudämme und so weiter. Es geht darum, die Waren schneller abtransportieren zu können. Das ist das Ziel. Es geht nicht um das Wohl der Leute an sich. Es geht darum, wie man zum Beispiel am schnellsten das brasilianische Soja zum Pazifik bekommt oder auch die Bodenschätze. Es geht ums Geschäft, klar, das erklärt man so öffentlich natürlich nicht. Man sagt, es gehe um Entwicklung zum Wohl für die Leute, die dann zum Beispiel reisen können. Das Projekt wird den Amazonas schädigen, die Kordilleren, der Anden, den Orinoco, das Pantanal. Alles sehr sensible Ökosysteme und Gebiete, die bevölkert sind von indigenen Gruppen oder Quilombolas. Viele Leute werden von IRSA betroffen sein, aber diese Leute sind nie über das Vorhaben befragt oder auch nur informiert worden und das Projekt hat schon begonnen.
Die IRSA-Initiative zu stoppen, die im Jahr 2000 auf dem Gipfel der südamerikanischen Präsidenten in Brasilia geboren wurde, das ist das erklärte Ziel der Gruppen, Initiativen und Personen, die sich dafür auf dem Weltsozialforum koordinieren. In dem Zusammenhang geht es auch darum, öffentlich zu machen, woher die Gelder für IRSA kommen. Roberto Espinosa.
Nicht alles ist finanziert, aber es geht voran. Geld geben unter anderem die Brasilianische Entwicklungsbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank, aber auch, das wird geheim gehalten, die Europäische Investitionsbank.
Auf der einen Seite als progressiv bezeichnete Linksregierungen, auf der anderen Seite Infrastrukturvorhaben und ökonomische Entwicklungspläne nach der alten Machart. Das sind die Widersprüche, die auf dem Weltsozialforum nicht nur beim Thema IRSA immer wieder hochkochten. Nicht umsonst ist die große brasilianische Landlosenbewegung MST in der Frage ihrer Haltung zu Brasiliens Präsident Lula da Silva zerstritten. Gerade was Brasilien angeht, hat das Forum noch einmal sehr deutlich gezeigt, dass die Regierung Lula vor allem auf den sogenannten Neo-Desarrollismo setzt. Das heißt, auf Entwicklungsvorhaben, die vor allem das Agro-Export-Business des Landes, unter anderem den Anbau von Soja und Zuckerrohr, für die Biotreibstoffproduktion fördern. Es geht aber zum Beispiel auch um den Bau einer schwindelerregend großen Anzahl von Staudammprojekten. Allein am Rio Madeira, einem großen Flussarm des Amazonas, sollen gleich mehrere Staudämme entstehen. Blanca Chancosa, Indigena aus Ecuador, vom Zusammenschluss der Quechua-Völker Ecuanari, macht sich über den Kurs auch der linken Regierungen in Lateinamerika keine Illusionen.
Für uns ist es beunruhigend, dass die Politik der neuen progressiven Regierungen in Lateinamerika nicht den Grundsatz verfolgt, das Leben zu verteidigen. Die Vorstellung, die die Regierungen von Entwicklung haben, und die Vorstellung, die wir indigenen Völker und auch die sonstigen Bewohner der Länder davon haben, widersprechen sich.
Ein Weltsozialforum zu überblicken, ist alles andere als leicht. Das mussten wir vor Ort feststellen. Auf gleich zwei riesigen Unigeländen verteilten sich nicht nur die unzähligen Stände und Zeltlager und sage und schreibe 135.000 Personen, man hatte auch die Qual der Wahl bei der Auswahl einer Veranstaltung. Welches der sage und schreibe 2.300 Seminare besuche ich denn nun? Gruppen aus allen Kontinenten waren angereist, um von ihren Problemen und Visionen zur Veränderung der Welt zu berichten. Wohin man letztlich ging und welchen Seminarraum man nach einigem Suchen dann doch noch fand, immer hatte man das Gefühl, nur einen klitzekleinen Ausschnitt des Forums mitzubekommen. Doch auch jenseits der Veranstaltungsräume war ja zum Glück noch einiges los. Überall wimmelte es von Leuten, immer wieder zogen Demonstrationsgrüppchen über den Campus. Oft war es lautstark die brasilianische Landlosenbewegung MST. Andernorts wurde mal wieder die Samba-Trommel gezückt. Und dann war da ja auch noch der, für manche lang ersehnte Auftritt der Big Five, der Präsidenten Brasiliens, Venezuelas, Paraguays, Boliviens und Ecuadors. Die sind offiziell natürlich nur als Privatpersonen auf dem Weltsozialforum aufgetreten. Mein Kollege Nils hat sich dazu seine Gedanken gemacht.
Vier Stunden Schlange stehen, um fünf Präsidenten zu sehen. Noch dazu in sengender Hitze. Vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Weltsozialforums war es das trotzdem wert. Sie wollten einen Blick erhaschen auf die Staatsoberhäupter Brasiliens, Ecuadors, Boliviens, Paraguays und Venezuelas. Immerhin stehen diese fünf Präsidenten für den oft beschriebenen Linksruck in Lateinamerika. Repräsentanten einer alternativen Politik, politische Bremsklötze auf der Marschroute neoliberaler Marktschreier. So sehen das viele. Vom reformistischen Kurs der brasilianischen Regierung Lula da Silvas bis hin zum lautstarken Aufbruch in den Sozialismus des 21. Jahrhunderts unter Führung des venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez. In Lateinamerika scheint möglich, was im Rest der Welt in trister Realpolitik versumpft. Einen großen Anteil am Aufstieg des furiosen Fünfgestirns haben maßgeblich die sozialen Bewegungen Lateinamerikas, die ihre auserkorenen Repräsentanten nicht nur in den Amtssitz hoben, sondern dort, falls nötig, auch verteidigen. So zuletzt geschehen in Bolivien, als die dortige Oligarchie Sturm lief gegen den Verfassungsneuentwurf der Regierung von Evo Morales. Der bolivianische Präsident verdeutlichte auf dem Weltsozialforum dann auch noch einmal, dass er sich noch immer als Teil der indigenen Bewegung Boliviens versteht. Nicht nur Einlader sei er, sondern vielmehr auch eingeladen. Und dann legt er nach.
Wenn wir Bolivien und Lateinamerika ändern wollen, sollten wir damit beginnen, uns selbst zu ändern. Wir müssen ehrgeizig sein, ohne egoistisch zu denken.
Für so viel Wir-Gefühl gab es Applaus. Doch die selbstverständliche Geschlossenheit wollte auf dem Weltsozialforum nicht immer gelingen. Die brasilianische Landlosenbewegung MST verwehrte dem brasilianischen Präsidenten Lula einen gemeinsamen Auftritt. Eine öffentliche Ohrfeige für dessen expansive Agrarpolitik und Subventionen für Monokulturen wie Soja und Zuckerrohr. Indigenas aus Ecuador forderten gar, ihrem Präsidenten Rafael Correa jede weitere Unterstützung zu versagen. An Diskussionsstoff zwischen Basisgruppen und den Reformregierungen scheint es also nicht zu fehlen. Leider gab es auf dem Weltsozialforum kaum Gelegenheiten, das nicht immer spannungsfreie Verhältnis zu diskutieren. Ein bisschen emotionaler Kitt kann da nicht schaden, schien sich auch der venezolanische Präsident Hugo Chávez gedacht zu haben.
2001, el primer foro.
Im Jahr 2001, da kam in den USA dieses Männlein an die Macht, das heute durch die Hintertür abtreten muss, direkt auf die Müllhalde der Geschichte.
Damit schienen dann auch erstmal die Nicklichkeiten vom Tisch, die zwischen den lateinamerikanischen Linkspolitikern schwelen. So hatte das Staatsoberhaupt Paraguays, Fernando Lugo, im Vorfeld Kritik an Brasilien geäußert. Das Land würde Paraguay einen zu niedrigen Anteil an den Gewinnen des gemeinsamen Wasserkraftwerks in Itaipu zahlen. Sein brasilianischer Amtskollege Lula wiederum distanzierte sich energisch von seinen vier Kollegen und deren Projekt des Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Versöhnlich reihte er sich dann aber doch wieder ein, als es darum ging, internationale Banker und Spekulanten zu verurteilen und eine neue politische Weltordnung mit mehr staatlicher Kontrolle zu fordern. Fünf Prototypen dieses neuen Schlags staatlicher Retter waren bereits auf dem Weltsozialforum zu bewundern. Auch wenn offizielle Politiker dort nach den Statuten des Forums eigentlich nur als Privatpersonen erwünscht sind. Sicher, jetzt könnte man ausführen, fünfwillige Präsidenten vor den Karren der Globalisierungsbewegung zu spannen, sei doch ein werbewirksamer Geniestreich. Blöd nur, wenn der Auftritt der staatlichen Oberhäuptlinge dann inhaltlich zu einer selbstreferenziellen Abklatschübung verkommt. Hugo Chavez, der sich als einen von nun an überzeugten Feministen outete. Lula da Silva, der Stunden vor dem Auftritt in der Presse das x-te Programm staatlicher Armutsbekämpfung lancierte und sich dafür feiern lässt. Und zum Schluss machen die Herren Correa und Chavez nochmal auf Politrocker und vergreifen sich an, na, schon erraten? Das Weltsozialforum solche Auftritte für eine Diskussion emanzipativer politischer Praxen wirklich braucht, sei dahingestellt. Vielleicht ist dieser Gedanke ja auch dem einen oder anderen gekommen, der 4 Stunden Schlange stand fürs große Präsidentengucken.
Zu einem großen Feministen hat sich Hugo Chavez also auf dem Weltsozialforum erklärt. Wir haben unseren Blick dann lieber doch auf andere Gruppen und Stimmen von Feministinnen und Frauen gerichtet, wie ihr im folgenden Beitrag von Onda-Reporterin Astrid hören könnt.
Am panamazonischen Tag des Weltsozialforums am 27. Januar veranstalten Frauen des Forums der Frauen aus Amazonien eine Diskussion auf einer der größten Freilichtbühnen des Universitätsgeländes. Das Amazonische Frauenforum kämpft für den Respekt und die Rechte der Frauen in der Region. Auch Frauen von Quilombolas, also Vereinigungen von Schwarzen, die von afrikanischen Sklaven abstammen, und indigene Frauengruppen sind Teil des Frauenforums. Graça Pires aus Belém erzählt, wie es dazu kam, dass sie sich der Frauenbewegung angeschlossen hat.
Ich komme aus dem Nordosten. Vor 30 Jahren bin ich in den Bundesstaat Pará gekommen. Bei mir hat persönliches Leid dazu geführt, dass ich mich der Bewegung angeschlossen habe. Die meisten Feministinnen und Frauen organisieren sich, weil sie Opfer von Gewalt und all dem waren, gegen das wir heute ankämpfen. Ich bin Opfer von sexuellem Missbrauch gewesen, von gewalttätigen Ehemännern. Ich habe mich der Bewegung angeschlossen, weil ich viel gelitten habe. Heute koordiniere ich unsere Arbeit. Es ist eine freiwillige Tätigkeit. Wir müssen die Bewegung aus eigener Tasche finanzieren, denn wir erhalten überhaupt keine finanzielle Unterstützung. Außer uns bemüht sich niemand um politische Maßnahmen für die Integration von Frauen.
Können Sie die Arbeit des Amazonischen Frauenforums etwas genauer beschreiben?
Wir unterstützen und beraten Frauen, die diskriminiert werden. Es gibt einige staatliche Sekretariate für Frauen, aber unsere Bemühungen um staatliche Unterstützung scheitern häufig an bürokratischen Hürden. Die Frauen in den Dörfern und Favelas wissen nicht einmal, was das Wort Bürokratie bedeutet. Sie brauchen Unterstützung, deshalb helfen wir ihnen. Wir finden, dass das System geändert werden muss. Die, die an der Regierung sind, denken, dass Frauen zu Hause bleiben und sich um die Familie kümmern müssen. Auch die Gesellschaft denkt, dass Frauen an den Herd gehören, dass Frauen einen 4-fachen Arbeitstag haben müssen. Nicht nur Männer denken so. Auch viele Frauen wissen überhaupt nicht, was Frau sein bedeutet. Diese Paradigmen wollen wir ändern.
Graça ist selbstständig und gehört einer Gruppe der Bewegung der solidarischen Ökonomie an. Deren Mitglieder leben vom Verkauf von Produkten, die sie selbst herstellen.
Ich gehöre einer Gruppe der solidarischen Ökonomie an. So kann ich finanziell überleben. Ich mache Schmuck, verkaufe Parfüm, stelle Snacks her und verkaufe sie an Geschäfte, Imbissbuden und so weiter. Oder ich verkaufe individuell. Die Leute rufen mich an und bestellen bei mir Essen für einen Geburtstag oder so. So versuche ich, mich über Wasser zu halten. Denn ich habe eine Tochter, die ich ernähren muss. Sie hat psychische Probleme. Sie ist sehr abhängig von mir. Deshalb kann ich auch keine formelle, feste Arbeit annehmen. Ich habe nicht viel Geld. Ich kann mir kein Flugticket leisten. Manchmal auch kein Busticket. Ich laufe viel zu Fuß.
Seit der Wirtschaftskrise in Brasilien in den 90er Jahren organisieren sich Arbeitslose vermehrt in Kooperativen, Produktions- und Verkaufsvereinen sowie informellen Gruppen. Ihnen ging es zunächst vor allem darum, zu überleben. Gruppen von Arbeitern führten nach der Pleite ihrer Unternehmen einige Produktionslinien in Eigenregie weiter. Arbeitslose Näherinnen schlossen sich in einem Verein oder einer Kooperative zusammen. Auf dem 2. Weltsozialforum in Porto Alegre 2002 gaben Intellektuelle und NGOs, die diese Initiativen unterstützen und berieten, den Namen Solidarische Ökonomie.
Damit bezogen sie sich auf die Idee, den Kapitalismus durch die kollektive und solidarische Organisation von Produktion und Arbeit in Kooperativen zu überwinden. Auch in Belém war das Thema solidarische Ökonomie sehr stark präsent. Auf Veranstaltungen zu Themen wie Finanzkrise oder Ökosozialismus bezogen sich Redner häufig auf die solidarische Ökonomie als Alternative zur ausbeuterischen Wirtschaftsorganisation. Der Fall von Graça zeigt jedoch, wie die Realität vieler informeller Gruppen der solidarischen Ökonomie aussieht, die ein Drittel aller Initiativen ausmachen. Für Graça bedeutet die solidarische Ökonomie lediglich Überlebenssicherung. Mit der Rolle der Frauen in der solidarischen Ökonomie ist sie nämlich sehr unzufrieden.
Warum bin ich nicht aktiv in der sogenannten solidarischen Ökonomie? Ich war aktiv in der Bewegung, aber es ist nicht gut gegangen, denn ich bin Feministin. Ich habe das Recht zu putzen, aber ich habe auch das Recht, politisch mitzubestimmen. Ich habe mich von der solidarischen Ökonomie distanziert, weil ich mit den Einstellungen, die sie vertreten, nicht einverstanden bin. Sie haben keine Geschlechterperspektive. Die Frauen setzen sich nicht durch. Und weil sie sich nicht ermächtigen, gibt es in der solidarischen Ökonomie keinen Geschlechteransatz. Daran muss noch gearbeitet werden. Denn die meisten Mitglieder von Initiativen der solidarischen Ökonomie sind Frauen. Ich finde, dass eine Geschlechterperspektive entwickelt werden müsste. Die Frauen sollten wesentlich stärker politisiert werden, damit sie sich ermächtigen und eine bessere Arbeitssituation haben können.
Nicht nur in vielen Initiativen der solidarischen Ökonomie, sondern auch in den politischen Strukturen der Bewegung dominieren häufig Männer. Prekäre Arbeitsbedingungen und Selbstausbeutung aber sind Merkmale, die geschlechtsübergreifend typisch für den größten Teil der Initiativen der solidarischen Ökonomie sind. Dies wurde auf dem Sozialforum nicht diskutiert. Eher ging es um eine verbesserte Organisation oder darum, Kontakte zu knüpfen. Für die Initiativen, die auf dem Markt der solidarischen Ökonomie, auf dem WSF, Schmuck, selbstgenähte Taschen, Kleidung, Holzschnitzereien und ökologische Süßigkeiten verkauften, bot das Sozialforum immerhin die Möglichkeit, geeignete Kunden zu finden.
Nun ist es also vorbei, das 9. Weltsozialforum. Was vom Weltsozialforum übrig bleibt, welche politischen Impulse von ihm ausgehen, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Eins steht jedoch schon jetzt fest: Das Weltsozialforum stand im Zeichen der Krisen, besonders deutlich der ökologischen Krise und der weltweiten Wirtschaftskrise, aber auch der Ernährungs- und Energiekrise. Deutlich kapitalismuskritisch positioniert sich dann auch die Abschlusserklärung der sozialen Bewegung. Die Erklärung steht unter der Überschrift: Wir zahlen nicht für eure Krise, die Reichen sollen zahlen. Darin heißt es unter anderem: Wir sehen uns im Angesicht einer globalen Krise, die eine direkte Konsequenz des kapitalistischen Systems ist und deshalb innerhalb dieses Systems auch keine Lösung finden kann. Diese radikale Kritik spiegelt viele der Diskussionen und Erzählungen wider, mit denen auf dem Weltsozialforum Kleinbauern, Indigenas, Frauen oder afrobrasilianische Gemeinden Zeugnis davon ablegten, wie ihr Natur- und Lebensraum zerstört wird. Diese Stimmen gehört zu haben, kann man gar nicht hoch genug wertschätzen. Ob sich die direkten Erfahrungen mit der Zerstörung von Natur und Lebensraum über das Weltsozialforum hinaus weitervermitteln lassen und Konsequenzen daraus gezogen werden, wird sich zeigen. Schon jetzt steht fest: Vom Weltsozialforum gehen zahlreiche Aufrufe zu global koordinierten Aktionen aus. So wird zum Beispiel für den 28. März bis zum 4. April zu einer globalen Aktionswoche gegen Kapitalismus und Krieg aufgerufen. Am 12. Oktober wird zu weltweiten Protesten gegen die Inwertsetzung und Kolonisierung der Erde aufgerufen. Und auch der Kopenhagener Klimagipfel im Dezember 2009 wird ins Visier genommen. Zu hoffen ist, dass das Weltsozialforum seinen Teil dazu beitragen konnte, die Analysen, Vernetzung und Diskussionen einer Bewegung voranzubringen, die für eine andere Welt jenseits kapitalistischer Verwertung eintritt. Und damit sind wir auch am Ende dieses Onderinfos. Wir hoffen, es hat euch großen Spaß gemacht, uns zuzuhören, und möchten uns zum Abschluss noch einmal ganz herzlich bei Miserio und dem Evangelischen Entwicklungsdienst bedanken, die uns die Live-Berichterstattung vom Weltsozialforum in Belém do Pará finanziell ermöglicht haben. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, dann zum nächsten Onderinfo, dem 203.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. npla.de.